Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Besser ist es, den Verbrechen vorzubeugen, als sie zu bestrafen. Das hat mal ein Klassiker der Kriminologie gesagt, Cesare Beccaria. Und die Grundidee, die darin steckt, ist ja, besser ist es doch, richtig viel Arbeit in die Prävention zu stecken, dass es gar nicht erst zur Kriminalität kommt. Und das scheint ja auch total plausibel, denn Kriminalität, das hat ja viele Folgen, alleine schon der monetäre Schaden. Das sehen wir auch, wenn wir uns die polizeiliche Kriminalstatistik angucken. Für 2024 war hier ein Schaden von 7,7 Milliarden Euro verzeichnet. Und das ist ja nur das, was wirklich direkt messbar war, also wo man wirklich direkt durch die Tat selbst messbare Schäden, die der Polizei so bekannt wurden. Weitere Kosten entstehen ja durch Polizei selbst, dann auch anhand von Haft und vielen weiteren, die da Kosten verursachen. Man hat das mal anhand von Jugendkriminalität berechnet, wie viel kostet quasi eine Tat, und kam da zu dem Ergebnis, dass eine schwere oder gefährliche Körperverletzung 5.000 Euro kostet und eine Sachbeschädigung 1.000 Euro.
Und das ist wahrscheinlich schon eine Weile her, dass das berechnet wurde. Also wenn man das jetzt um die Inflation ausgleichen würde, wäre es wahrscheinlich noch mal mehr. Und das sind jetzt erstmal nur Zahlen auf der Seite von Täter, Täterin und Strafverfolgung. Aber darüber hinaus gibt es ja noch jemanden im Zweifelsfall, der geschädigt wurde oder die geschädigt wurde durch die Tat. Also das Opfer der Straftat. Die Person fällt vielleicht direkt erstmal als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer aus, wird krankgeschrieben, muss eine Behandlung in Anspruch nehmen, vielleicht auch eine längere psychotherapeutische Behandlung, fühlt sich selbst nicht mehr sicher, also hat eine wesentliche Beeinträchtigung in seinem Leben. Und diese Erfahrung der Opferwerdung macht auch mit der Gesellschaft etwas. Also das subjektive Sicherheitsempfinden von Menschen, die im Umkreis der geschädigten Person sind oder da Ähnlichkeiten mit der Person sehen, die fühlen sich vielleicht auch weniger sicher. Das führt dann dazu, dass vielleicht zu mehr Repression kommt, dass auch von der Seite nochmal mehr Kosten für Sicherheitsproduktion anfallen und so weiter und so fort.
Also insofern total sinnvoll, alles zu tun, um Kriminalität zu verhindern. So, wie macht man das jetzt aber? Ist ja nicht so einfach. Und lange Zeit war die Idee, naja, Kriminalität verhindert man dadurch, dass man Kriminalität bestraft und viel in die Strafverfolgung steckt, sodass keine Tat unaufgeklärt bleibt. Also so die Idee, Prävention durch Repression. Das war lange Zeit der leitende Gedanke, ne, dass man durch Strafe auch weitere Taten verhindern kann, dass man dadurch auch abschreckt, ne, dass es noch sichtbar ist, nach außen hin guckt, das und das ist da sozusagen die Folge der Tat und deswegen andere davon auch abschreckt. Der Gedanke steckt auch in der Broken Windows Theorie drin. Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge. Wer dazu mehr hören möchte, kann da gern nochmal die Folge aufrufen. Da war ja auch die Idee, dass man mit Null-Toleranz-Strategien genau das provozieren kann. Also, dass man jede kleinste Verfehlung sehr streng und hart ahndet, um dadurch wirklich langfristig eine Verhaltensänderung zu bewirken, dass Leute keine Straftaten mehr begehen. Wir wissen, das ist alles nicht so gut ausgegangen und die Idee ist relativ simpel vielleicht und überzeugend in ihrer Einfachheit, aber in der Realität ist das doch alles ein bisschen komplexer. Eine ähnliche Idee ist auch bei Kameras und Videoüberwachung. Auch hierzu hatten wir schon mal eine Folge, die man gerne nochmal aufrufen kann. Auch da ist ja die Vorstellung, wenn Polizei überall hingucken kann, dann wird auch niemand sich abweichend verhalten. Also eine sehr wirkmächtige Idee, viel Bestrafung, polizeiliche Kontrolle und gesetzliche Verbote als Mittel zur Kriminalitätsreduzierung.
Da muss ich jetzt leider wieder Wasser in den Wein gießen. Das hört sich jetzt erstmal so an wie, ja, klingt schlüssig, man macht was dagegen, dann hört das auf. Allerdings ist da die empirische Forschung doch relativ ernüchternd. Die Forschung zeigt uns, dass repressive, also zurückdrängende Maßnahmen gegen Kriminalität kurzfristig wirken können, aber das nicht langfristig tun, also häufig nicht nachhaltig, gerade auch nicht bei schweren Delikten. Wenn wir jetzt an solche Dinge wie Videoüberwachung denken, kommt es teilweise zu Verdrängungseffekten, also dass zwar an einem bestimmten Gebiet, an einem Ort, an dem jetzt eine Videoüberwachung ist, da passiert nichts mehr, aber dann guckt man ein bisschen weiter, dann passiert es eben woanders. Also solange die Ursache nicht weg ist, ist ja nicht das Problem, es ist dann vielleicht verdrängt, aber es ist eben nicht nachhaltig behoben. Deshalb kam der Gedanke Prävention. Prävention, vorbeugen, kennen wir aus der Medizin, vorbeugen ist besser als heilen. Und in der Kriminalprävention kann man sowas eigentlich auch sagen. Also eigentlich ist das Ziel von Prävention, Straftaten nicht entstehen zu lassen. Es geht also um viel mehr als Bestrafung, wenn etwas geschehen ist, um es dann in der Zukunft zu verhindern. Es geht eigentlich darum, dass man eine Welt gestaltet, in der Straftaten erst gar nicht zum Tragen kommen. Und wenn man mit Menschen, die in der Prävention arbeiten, spricht, die sagen dann immer, ja, eigentlich ist das an unserer Arbeit, dass man den Erfolg nicht sehen kann, weil der Erfolg unserer Arbeit ist, wenn eben nichts passiert. Mhm. Und dadurch ist es auch nicht so gut messbar.
Ja, das ist immer ein bisschen das Dilemma dabei. In den 1980er und 90er Jahren hat sich dann auch diese Idee langsam Bahn gebrochen, dass es letztendlich nicht nur um Bestrafung geht und um Strafverfolgung und dass es dann auch nicht alleine nur Polizei und Gerichte sind, die die Ursache von Kriminalität beheben können. Das hängt ja dann damit auch zusammen, dass man auch andere Akteure dann im Blick nimmt. Und das zeigt sich dann auch in der Praxis. 1990 gründet sich der Rat für Kriminalitätsverhütung in Schleswig-Holstein und solche kriminalpräventiven Räte, die wir in Deutschland mittlerweile in unterschiedlichen Formen auf kommunaler Ebene haben, haben genau diese Idee, dass man verschiedene Leute an einen Tisch bringen muss, dass es nicht alleine in der Hand der Polizei und Strafverfolgung im weitesten Sinne liegt, sondern auch je nachdem, worum es geht, Menschen von der Stadt dazu holt, vielleicht auch BürgerInnenbeteiligung, vielleicht Leute aus der sozialen Arbeit, also dass man verschiedene Leute an einen Problem quasi setzt und gemeinsam überlegt, was braucht es jetzt eigentlich, um hier die kommunalen Probleme vor Ort lösen zu können. Wir sehen auch weiter, wenn wir uns angucken, wie hat sich das so entwickelt in den 90er Jahren, da ist viel passiert. Gründung Deutsche Stiftung für Verbrechensverhütung und Straffälligenhilfe, die Stiftung Kriminalprävention als gemeinnützige Körperschaft hat sich gegründet und auch der Deutsche Präventionstag, eine Institution, die einmal im Jahr eine große Tagung durchführt. 1995 war die erste Tagung, mittlerweile ist die sehr, sehr groß geworden und hier kommen Menschen aus der Polizei, aus der sozialen Arbeit, aus der Wissenschaft zusammen und tauschen sich über verschiedene Bereiche, Kriminalitätsphänomene und vor allem auch Präventionsmöglichkeiten aus. Der Deutsche Präventionstag ist mir auch ans Herz gewachsen, weil ich auch ein bisschen Teil des Ganzen sein darf. Ich gebe einmal im Jahr das wissenschaftliche Gutachten heraus zum Schwerpunktthema und bin sozusagen mit dieser Tagung auch ein bisschen verbandelt, das vielleicht nochmal der Transparenz halber hier auch erwähnt. Ja, dann hat sich auch auf polizeilicher Seite vieles getan. Also auch da wird Kriminalprävention heutzutage ganz anders verstanden, als dass es nur um Strafverfolgung geht. Auch da haben sich verschiedene Gremien gegründet. Zum Beispiel das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes ist so ein bisschen sperriger Titel. Aber wenn man auf die Seite polizei-beratung.de geht, dann sieht man wahrscheinlich viele Bilder, die einem so bekannt sind. Also da werden auch viele Broschüren gemacht. Da gibt es viel Beratung zu verschiedenen Themen. Die Deutsche Stiftung Kriminalprävention kann man noch der Vollständigkeit halber auch mit erwähnen. Also wir sehen sozusagen verschiedene Stiftungen, verschiedene Institutionen, die sich gründen in den 90er Jahren, Anfang der 2000er, mit dem Ziel, Kriminalprävention viel weiter zu denken als nur auf der Ebene der Strafverfolgung.
Und es gibt auch aus wissenschaftlicher Sicht einige Ansätze und Erklärungen dafür, wie Prävention aussehen kann, wie man das Ganze gestalten kann. Es gibt zumindest drei verschiedene Arten von Kriminalprävention, die in der Debatte so verhandelt werden. Das sind die primäre, die sekundäre und die tertiäre. Und die richten sich immer danach, ob es um jemanden geht, der allgemein in der Gesellschaft lebt. Das wäre dann die primäre Prävention. Also da geht es doch überhaupt nicht darum, dass irgendeine Gefährdung stattfindet oder sonstiges. Es geht darum, dass man allgemein ein Klima schaffen will, ja, in dem Kriminalität nicht stattfindet. Das richtet sich also nicht an speziell geschädigte Menschen. Es geht um allgemeine Kriminalitätsfurcht, die da adressiert wird. In der Regel geht es um den öffentlichen Raum, um den man sich hier kümmert. Und es geht auch nicht um eine spezielle Gruppe von Menschen, von denen man glaubt, die können mal Täter oder Täterin werden, sondern es richtet sich an die Allgemeinheit. Die sekundäre Prävention, die geht schon etwas spezifischer vor. Da richtet sich das Ganze tatsächlich an potenzielle geschädigte Menschen, potenzielle Opfer, also an Menschen, von denen man glaubt, die sind in einer Risikogruppe.
Zum Beispiel SeniorInnen, wenn es um Betrugsdelikte geht, ne, dass man spezielle Programme macht, wie man vor dem sogenannten Enkeltrickbetrug irgendwie warnt oder so. Da geht es ja dann um eine ganz bestimmte Risikogruppe.
Die Situation, um die es da geht, sind dann risikobelastete Räume. Also beispielsweise kann das Online-Banking vielleicht so ein Bereich sein, wo man sich sowas überlegt oder eben Handtaschendiebstahl am Bahnhof oder was Ähnliches, wo man eben ganz spezifisch, das kennen wir alle vielleicht, die Durchsagen vom Bahnhof, achten Sie auf Ihre Wertsachen, es sind Taschendiebe unterwegs. Ja, da geht es auch bei der sekundären Prävention darum, dass man potenzielle TäterInnen eben ansprechen möchte.
Darunter fallen verschiedene Maßnahmen, die darum gehen, dass die Menschen, die ein bestimmtes Risiko aufweisen, gar nicht erst zum Täter, zur Täterin werden. Also zum Beispiel Projekte im Rahmen Jugendkriminalität, wo man ganz gezielt Jugendliche anspricht, bestimmte Sachen thematisiert im Zusammenhang mit Gewalt oder Mobbing oder dergleichen, weil man einfach weiß, Jugendliche haben da ein erhöhtes Risiko, solche Straftaten zu begehen. Oder aber auch das Projekt Kein Täter werden, wo es darum geht, Menschen, die eine pädophile Neigung haben, anzusprechen, damit die ja in so einem therapeutischen Setting lernen, damit umzugehen.
Und dann gibt es noch den tertiären Bereich der Kriminalprävention. Das ist jetzt ein Moment, in dem schon leider etwas passiert ist. Da richtet sich die Prävention an Menschen, die tatsächlich Opfer einer Straftat geworden sind und entsprechende Unterstützungen den Menschen gegenüber. Das könnte beispielsweise der Weiße Ring oder andere Vereine zur Opferhilfe sein, die dann gezielt Menschen unterstützen, ihnen Geld wiedergeben, sie mit der Vermittlung in Psychotherapie unterstützen oder vielleicht auch mit dem Gang zur Polizei oder Ähnliches.
Damit sie nicht erneut Opfer werden, ne? Das ist ja vor allem auch in solchen Bereichen relevant wie häusliche Gewalt, wo die Opferwerdung immer wieder stattfindet und man das unterbrechen möchte. Tertiäre Prävention kann sich auch im öffentlichen Raum anbieten, wo es schon zu vielen Straftaten gekommen ist. Das ist darum geht, den Raum umzugestalten oder bestimmte Lösungen zu finden, dass es nicht weiter zu Straftaten kommt oder auch in Bezug auf verurteilte StraftäterInnen, wo es dann vor allem so um alles geht, was wir vielleicht unter Resozialisierung fassen, also Programme, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass es nicht zukünftig zu Straftaten kommt. Und wenn man sich das mal so verbildlicht, an welchen Stellen quasi Prävention ansetzt und auf wen sich das bezieht, nicht nur auf potenzielle TäterInnen oder schon verurteilte TäterInnen, sondern auch auf betroffene Gruppen oder sogar auf den öffentlichen Raum, dann sieht man, dass das ganz schön weites Verständnis ist und ein weites Feld der Prävention. Und man kann dabei auch leicht im Blick nehmen, dass es nicht alleine die Polizei ist, die hier handelt, sondern ganz unterschiedliche Gruppen. Und das ist das, was auch das moderne Verständnis von Prävention ausmacht. Dass es nämlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, wo ganz unterschiedliche Professionen zum Zuge kommen, ob es StadtplanerInnen sind, ob es Menschen aus der sozialen Arbeit sind oder ganz andere Personen. Und dass es darum gehen muss, dass diese unterschiedlichen Professionen mit ihren jeweiligen sehr spezifischen Perspektiven zusammenarbeiten. Also, dass man die irgendwie zusammenbringt und sie zusammen an den konkreten Problemen arbeiten.
Und daneben begleitend ist auch immer, dass die Prävention sich wünscht oder betont, dass es wissenschaftliche Überprüfungen geben muss von Projekten, von Präventionswegen und man sich dann orientieren muss an den Ergebnissen, also evidenzbasiert. Eine Studie, die systematisch mal wirklich gefragt hat, what works, also was funktioniert eigentlich, das war der Sherman Report, der sich Ende der 90er in den USA einmal 500 Studien zur Wirksamkeit vorgenommen hat und geguckt hat, was sind denn eigentlich jetzt die Dinge, die da über die Studien hinweg Wirksamkeit zeigen. Und da hat sich gezeigt, besonders wirksam für Prävention ist, sehr früh damit anzufangen, also wirklich im Bereich der frühkindlichen Förderung schon daran zu arbeiten, dass Menschen da teilhaben können, dass unterschiedliche Gruppen ja in den Genuss kommen und entsprechend positive Impulse erhalten. Es ist wichtig, Familien zu unterstützen. Also das könnte man vielleicht jetzt beides so ein bisschen als Gießkannenprinzip auch bezeichnen. Also wirklich zu sagen, okay, wir müssen gucken, dass jeder Mensch irgendwie teilhat und teilhaben kann. Und dann sind aber auch Angebote für Risikogruppen, die jetzt in einem speziellen Bereich, wo man sagt, okay, da liegt eine Gefährdung vor aus diversen Gründen, dass man diese Gruppen speziell nochmal adressiert, ist auch wirksam. Nicht wirksam, und das war in dem Moment noch für manche eine Überraschung, war, dass man repressiv ausgerichtete Angebote nutzt. Also Bootcamps, so ein militärischer Drill, der auf den ersten Blick so logisch erscheint, wo man sagt, naja gut, der soll das nicht mehr machen, dann müssen wir die Person einfach davon abhalten, dadurch, dass wir sie drillen. So logisch der Schritt auf den ersten Blick sein mag, wissenschaftlich hält das der Überprüfung nicht stand. Und ebenso wenig hilft Abschreckung, also so eine Arbeit mit Angst, jemandem Angst machen vor den Konsequenzen, also junge Menschen ins Gefängnis zu schicken, um zu sagen, das macht ihr dann nicht nochmal, hat sich als komplett wirkungslos herausgestellt. Vielversprechend war in einem Bereich, wo Menschen schon mal straffällig geworden sind, also im Rahmen der tertiären Prävention, die TäterInnen-orientierte Resozialisierung, also Angebote, die sich damit beschäftigen, Menschen wieder zurück in ein konformes Leben, in ein angepasstes Leben zu bringen.
Was dieser Sherman Report gezeigt hat, ist, nicht alles, was irgendwie gut gedacht ist, gut gemeint ist, hilft auch. Und das ist auch etwas, was in der Präventionslandschaft generell auch so eine Kritik ist, dass es noch zu wenig Evidenzbasierung gibt, dass man da einfach mehr schauen müsste, wie kann man das auch überprüfen oder halt von vornherein eher schon Projekte nutzen, die mal überprüft wurden. Das ist natürlich immer teuer auch, so eine Evaluation durchzuführen. Und oft mangelt es schon daran, dass die Gelder gar nicht dafür da sind. Als Reaktion auf den Sherman Report hat man für Deutschland das sogenannte Düsseldorfer Gutachten in Auftrag Auftrag gegeben 2002 und hier hat man unterschieden zwischen spezifischen Maßnahmen, also die wirklich ganz klar auf Kriminalität ausgerichtet sind, und kriminalitätsunspezifische Maßnahmen. Mit letzteren sind solche Maßnahmen gemeint, die wir auch beim Sherman Report schon gesehen haben, wie frühkindliche Förderung, also wo es um Maßnahmen geht, die die Integration des Individuums in die Gesellschaft fördern, also einfach das gute, gesunde Aufwachsen, Familien unterstützt werden und auch in der schulischen Entwicklung viel passiert. Also gar nicht so ganz speziell auf Kriminalität bezogen, sondern um die Integration eines Individuums in die Gesellschaft. Kriminalitätsspezifische Maßnahmen, da hat sich gezeigt, dass es hilfreich ist, wenn es wirklich spezifische Prävention in den jeweiligen Kommunen ist. Also dass man wirklich guckt, wo ist das Problem auf kommunaler Ebene und was braucht es da genau. Bestimmte Interventionsprogramme haben sich auch als hilfreich erwiesen, dass das Tatverhalten wirklich gestoppt wird. Auch täterorientierte Ansätze sind hier hilfreich und dass Opfer unterstützt sind. Teilweise auch Überwachung, Kontrolle, auch so etwas kann hilfreich sein, gerade auch im Tatverhalten zu stoppen. Wenig hilfreich waren nur so punktuelle Maßnahmen, zum Beispiel mal einen sozialen Trainingskurs zu machen. Ist ja von der Idee her auch nicht schlecht, aber wenn ansonsten noch ganz viele Baustellen im Leben sind, dann hilft halt ein so ein sozialer Trainingskurs nicht, sondern man muss es immer ein bisschen ganzheitlicher mitdenken und betrachten. Auch große Informationskampagnen, Plakataktionen, die auf bestimmte Kriminalitätsprobleme hinweisen, auch das hat sich nicht wirklich als hilfreich erwiesen.
Diese ganzheitliche Förderung schließt auch ein Befunde aus der Resilienzforschung, die man dann für die Prävention nutzbar machen will, indem man eben Schutzfaktoren stärkt. Also man versucht sich auf grundlegende Kompetenzen, die Menschen stark machen und ihnen hilft, sich positiv zu verhalten. Man versucht, Konfliktverhalten zu verbessern, den Umgang mit Krisen und mit den eigenen Gefühlen zu moderieren und zu stärken, sodass man das einordnen kann und eben nicht aggressiv sich verhält, sondern in einer positiv, sozial positiveren Form sich verhält. Diese Schutzfaktoren werden vor allem bei Kindern und Jugendlichen, aber eben auch bei Eltern aufgebaut, weil, das wissen wir aus der kriminologischen Forschung, die Beziehung zu Eltern und gerade auch elterliche Gewalt ist etwas, was sich sehr negativ auswirkt und Menschen, die Jugendliche, die Gewalt ausüben, haben häufig auch elterliche Gewalt erfahren.
Ein ganz anderer Aspekt ist die Technik. Da könnte man ja auch dran denken. Es gibt ja auch viele präventionstechnische Angebote im Baumarkt oder ganze Läden, die sich das als Geschäftsmodell auf die Fahnen geschrieben haben. Auch hier kann man sagen, für bestimmte Bereiche kann auch das helfen. Zum Beispiel im Bereich der Eigentumskriminalität, wenn es um Wohnungseinbrüche geht. Hier unterscheidet man auch nochmal zwischen technischer und verhaltensbasierter Prävention. Also zum Beispiel kann man ja auch ein bisschen drauf achten, wenn Nachbarin im Urlaub ist, die Post zu leeren, dass es nicht ganz so verwaist aussieht oder dergleichen. Und technische Prävention wären dann Alarmanlagen oder zusätzliche Türschlösser und dergleichen. Insgesamt kann auch das helfen. Meist geht es hier mehr um so einen mechanischen Schutz, also dass man sozusagen das Eindringen etwas erschwert als Alarmanlagen. Und insgesamt zeigt sich vor allem auch mit Unterstützung von so einem guten sozialen Miteinander, einer Unterstützung in der Nachbarschaft, kann hier auch Prävention gelingen.
Es gibt einen Wahlspruch von Franz von Liszt, nämlich Sozialpolitik ist die beste Kriminalprävention. Das ist auf der einen Seite auch gut gemeint, weil es eben betont, dass man Menschen positive Chancen schaffen muss, dass Menschen nicht in Armut leben sollen etc. Die Gefahr ist ein bisschen, dass man dann eben meinen würde, Armut sei ursächlich für Kriminalität und das sieht man empirisch so nicht. Und es deutet auch ein bisschen darauf hin, was schon in diesem Satz angelegt ist, dass es durchaus Wahrnehmungslücken in der Kriminalprävention gibt. Die beschäftigt sich nämlich eher mit Gewaltdelikten, mit Eigentumsdelikten, hat aber wenig im Repertoire für Straftaten, die sie jetzt nicht in schlechten Lebenschancen oder in Desintegration begründet sieht. Die Prävention hat wenig Antworten auf Wirtschaftskriminalität, auf Betrugsdelikte und auf Umweltkriminalität. Das ist vielleicht eine offene Flanke, wo die Prävention tatsächlich noch stärker hingehen müsste.
Letztendlich ist es auch eine Abwägungsfrage, ne? Wie viel Prävention wollen wir in bestimmten Bereichen? Sicherheit um jeden Preis, könnte man fragen, ne? Wie viel kostet auch Prävention und inwiefern wird durch Prävention auch in bestimmte Rechte eingegriffen, wenn wir zum Beispiel an bestimmte Überwachungspraktiken denken? Da könnten wir uns ja auch Szenarien vorstellen, wo wir vielleicht sagen, da wird Kriminalprävention dann auf die Spitze getrieben. Da sind dann andere Grundrechte so weit eingeschränkt, dass man sich auch fragen muss, okay, wie viel Risiko zur Kriminalität lässt man auch zu, weil man in einer freien Gesellschaft lebt. Insofern ist es auch eine Wertfrage, wie viel ist einem bestimmte Sicherheit in bestimmten Bereichen wichtig. Wo steht die Prävention in Deutschland heute? Also es hat sich ganz vieles entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Ich habe schon auf den Deutschen Präventionstag hingewiesen, der auch stetig gewachsen ist. Es gibt die grüne Liste Prävention, da kann man sich anschauen, welche Präventionsprojekte positiv evaluiert sind. Die Beccaria-Standards, das ist ein praxisorientierter Leitfaden für Präventionsprojekte. Also es hat sich ganz viel in Wissenschaft und Praxis vor allem auch entwickelt. Aber es gibt auch spezifische Herausforderungen für die Prävention und die könnte man auch in so einem generellen veränderten gesellschaftspolitischen Klima sehen, nämlich durch den Rechtsruck. Der Rechtsruck hat ja Auswirkungen auch darauf, wie wir bestimmte Probleme verhandeln. Also gerade öffnet er Tür und Tor für so unterkomplexe Problembeschreibungen. Wir sehen das ja in den Migrationsdebatten. Mit dem Rechtsruck oder rechtskonservativen Einstellung ist auch häufig so die Suche nach schnellen Lösungen verbunden und das harte Durchgreifen, was gefordert ist. Täterorientierung gilt dann eher als Nachgiebigkeit und das sind alles schlechte Rahmenbedingungen für die Prävention, die doch ja einfach ein bisschen mehr Durchhaltevermögen auch braucht, bis sie Erfolge erzielt.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammengefasst lässt sich sagen, Kriminalität richtet große finanzielle, menschliche und soziale Schäden an, weshalb Prävention, also die Vorbeugung von Kriminalität, aus vielfältiger Perspektive wichtig ist. Die Überzeugung hat sich dahin entwickelt, dass Repression weniger hilfreich ist als eine positive Prävention. Es gibt in Deutschland mittlerweile eine vielfältige Präventionslandschaft, trotzdem gibt es ein paar blinde Flecken, wo noch mehr getan werden muss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.